ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ann-Christine Schenten. Hallo. Heute war Showdown im Berliner Abgeordnetenhaus angesagt. Generaldebatte zum Doppelhaushalt 26/27. Es ist ein Rekordhaushalt, wohlgemerkt. 91 Milliarden Euro schwer. Wie die Debatte lief, weiß Landespolitikreporter Jan Menzel.
Angriffslustig zeigte sich gleich zu Beginn der Debatte der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Raed Saleh.
Wir lassen uns nicht treiben, nicht von hektischen Forderungen der Opposition. Wir müssten Milliarden kürzen, am besten innerhalb weniger Wochen. Ich sage Ihnen, hätten wir das getan, wir hätten die Stadt angezündet, meine Damen und Herren.
Ihr fordert weniger Ausgaben, sagt aber nicht, wo gekürzt werden soll. Ihr habt keinen Plan, schmetterte Saleh Linken und Grünen entgegen. Haushaltschaos, Achterbahnfahrt und politische Phrasen seien das, hielt Grünen-Fraktionschef und Spitzenkandidat Werner Graf dagegen. Erst würde mit Kürzungen gedroht, dann wieder nicht. Was bleibe, seien Schulden.
Erst verspricht CDU und SPD alles für alle und zwar umsonst. Dann halten Sie Ihre Versprechungen nicht, um dann am Ende den Berlinerinnen und Berlinern trotzdem die Rechnung dafür unter die Nase zu halten.
Statt einer Strategie sei die schwarz-rote Devise irgendwie durchhangeln, konterte auch Linken-Fraktionschefin Anne Helm. Der nächste Senat werde vor einem Scherbenhaufen stehen, prophezeite sie. Besonders verheerend sei, dass Kürzungen bei Hochschulen und bei der Lehrerausbildung nicht zurückgenommen wurden.
Sie legen die Axt an Berlins größte Schätze.
Flickschusterei überall, so das Urteil von AfD-Fraktionschefin Christine Brinker. Statt 1 Milliarde Euro über mehrere Jahre für Stadtbäume und das Klima auszugeben, hätte die Wirtschaft entlastet, bei Flüchtlingen gespart und mehr für intakte Straßen und Brücken getan werden müssen.
Berlin ist ein Notfall, ein Fall inzwischen für die Intensivstation. Auf der Intensivstation wird erwartet, dass sich ausgewiesene Spezialisten um die Genesung des kranken Patienten kümmern.
Der regierende Bürgermeister und sein Senatsteam seien das aber nicht. Kai Wegner, der als letzter in der Generaldebatte ans Pult trat, lobte den Haushalt dagegen als Fahrplan für die Zukunft mit Rekordausgaben und Investitionen in Zeiten der Unsicherheit und wirtschaftlicher Schwäche. Ausführlich arbeitete sich der CDU-Politiker an Linken und Grünen ab, die lange regiert hätten und deshalb mit dafür verantwortlich seien, dass es jetzt so wenig günstige Wohnungen und bröckelnde Brücken gäbe. Wegner mahnte auch eine Debatte über das, was Berlin sich leisten könne, an und sprach von explodierenden Sozialausgaben. Besonders deutlich grenzte sich der regierende Bürgermeister von der AfD ab.
Was Berlin nicht braucht, ist ihr Hass, ihre Spaltung, ihre Hetze. Was Berlin nicht braucht, sind Putin-Versteher, gerade in dieser Zeit, meine Damen und Herren.
Die Debatte über den Doppelhaushalt ist traditionell mehr als ein Ringen um Einnahmen, Ausgaben und andere Zahlen, zumal in einem Dreivierteljahr das Abgeordnetenhaus neu gewählt wird und der Wahlkampf unüberhörbar Fahrt aufgenommen hat.
Das war der Bericht von Jan Menzel zur Haushaltsgeneraldebatte im Berliner Abgeordnetenhaus. Und wir bleiben kurz in Berlin. Der Verein Straßenfeger feiert in diesen Tagen seinen 30. Geburtstag. Er druckt ja nicht nur die bundesweit bekannte Zeitschrift, die Obdachlose und bedürftige Menschen verkaufen, sondern betreibt auch eine Notunterkunft, ein Wohnprojekt und einen Kiezladen. Und heute war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch. rbb24-Reporterin Juliane Kowolik berichtet.
Tanja Schmidt, die Vorständin vom Straßenfeger e.V., ist heute etwas nervös. Hunde durchsuchen den Kiezladen nach Sprengstoff. Polizei und Personenschützer stehen bereit, dann fährt der Bundespräsident mit seiner schwarzen Limousine vor. Etwas später steht sie mit ihm an einer Tafel und verteilt Kartoffelsuppe mit Würstchen.
Auch ein bisschen Kartoffelsuppe.
Danke, danke.
Reicht schon?
Noch eine Suppe da. Sie sind hungrig, ne?
Tanja Schmidt freut sich über die Aufmerksamkeit, die der Besuch mit sich bringt. Die Zahl der wohnungslosen Menschen steige seit Jahren an. Das Problem werde immer größer.
Das hoffe ich, dass es mehr als eine Schaufensterveranstaltung ist. Und ich hoffe auch, dass die Menschen da draußen das sehen und dass der ein oder andere vielleicht auch mal eine kleine Spende an uns richtet, denn das ist, was wir für die obdachlosen Menschen und unsere nicht ausfinanzierten Einrichtungen gerade wirklich brauchen, Spenden.
Der Kiezladen des Straßenfegers lädt jeden Donnerstag zum Sozialbrunch ein. Hier können Bedürftige quatschen, sich beraten lassen und bekommen ein warmes Essen, Hygieneprodukte und Kleidung. Aber angefangen hat alles mit der Zeitung Straßenfeger vor 30 Jahren. 2 Euro verdienen die Obdachlosen und Bedürftigen pro verkaufter Zeitung. Die Auflage steigt stetig. Ehrenamtliche und Obdachlose schreiben die Artikel. Einer der Verkäufer ist Paul Heilfuß. Er ist 67 Jahre alt, stammt aus Kasachstan und kommt mit seiner kleinen Rente kaum über die Runden. Mit dem Verkauf des Straßenfeger Mac, wie die Zeitung jetzt heißt, verdient er sich 150 bis 200 Euro im Monat dazu.
Ich bettle nicht, ich stehe bis in meine Zeitung an, ja so. Bitte, Straßenfeger, neue Ausgabe. Die Menschen haben Interesse, aber die Zeitung kennt nicht viele. Aber trotzdem kaufen sie die Zeitung und sie kaufen sie gern.
Er und Vorständin Tanja Schmidt kennen sich aus dem Kiezladen. Sie betreut und berät als Sozialarbeiterin die Bedürftigen. Für sie ist klar, was dringend passieren muss.
Wir brauchen Unterkünfte und Wohnraum. Und selbstverständlich kann nicht jeder obdachlose Mensch sofort in Wohnraum, weil es häufig auch Probleme gibt, wieder wohnfähig zu werden. Häufig gibt es ja auch Suchtmittelerkrankungen oder seelische Erkrankungen. Wir sind niedrigschwellig. Zu uns kann jeder ein paar Nächte schlafen, völlig ohne Anträge stellen zu müssen oder irgendwas.
Durch den großen Dank des Bundespräsidenten heute habe ich den Eindruck bekommen, dass die Ehrenamtlichen noch mal mehr motiviert sind, ihre Arbeit auch fortzuführen.
Das war der Beitrag von rbb24-Reporterin Juliane Kowolik. Und jetzt nach Brandenburg. Dort wurde heute im Landtag über ein ernstes Thema gesprochen. Denn etwa 750 Verdachtsfälle von Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung gibt es pro Jahr in Brandenburg, laut Jugendhilfestatistik. Experten schätzen die Dunkelziffer deutlich höher. Sie aufzuhellen, dafür sind spezialisierte Kinderschutzambulanzen der richtige Ort. Brandenburg ist das letzte Bundesland, das solche Ambulanzen jetzt einrichtet. Amelie Ernst.
In der Sache sind sich alle Fraktionen einig. Es braucht mehr Kinderschutz in Brandenburg. Und die gerade gestartete erste Kinderschutzambulanz am Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann könne nur der Anfang sein, meint auch Nadine Grasmehl für die SPD.
Wenn in einer Kita Auffälligkeiten bemerkt werden, beginnt oft eine Kette der Unsicherheiten. Eltern werden angesprochen, das Jugendamt eingeschaltet. Manchmal folgt ein Arztbesuch oder der Gang in die Rettungsstelle. Doch dort fehlen häufig Zeit, Spezialisierung und der geschützte Rahmen, den ein Kind in dieser Situation benötigt.
Die Kinderschutzambulanzen sollen die Schnittstelle bilden zwischen Fachärzten, Beratungsstellen, Jugendamt und Polizei. Anders als in Rettungsstellen soll man sich hier mit Ruhe und Zeit um die Kinder und auch ihre Familien kümmern. CDU-Politikerin Christi Augustin hat die Schaffung der Ambulanzen gemeinsam mit anderen Abgeordneten länger forciert. Es zeige sich immer wieder, für bestimmte Fälle brauche es besonders geschultes Personal, so Augustin.
Wir nennen das Kind David. David wurde mit merkwürdigen Verbrennungsspuren untersucht. Es war auf dem Körper eine Art Raster mit Löchern. Dazu Prellung. Es hätte auch ein Unfall sein können, Verbrennung. Es stellte sich heraus, dass es erst nicht mal ganz zweijährige Kind vom Freund der Mutter in den Trockner gesteckt wurde und dieser angestellt wurde. Für endlos andauernde 2 Minuten. Die unterschiedlichsten Verletzungen sind selbst auf den ersten Blick bei Kinderärzten nicht eindeutig als Misshandlung erkennbar. Und besonders schwer wird das noch bei sexualisierter Gewalt.
Ab 2027 müsste der Landtag die Finanzierung der Ambulanzen im Haushalt absichern. AfD-Politikerin Daniela Öhnhausen reicht das nicht aus.
25.000 Euro pro Standort aus Lottomitteln. Da verschlägt es mir schon mal die Sprache. Wenn man so schaut, für was alles diese rot-lila Regierung sonst so die Gelder raushaut.
Trotzdem stimmt auch die AfD dem Antrag der Koalition zur Schaffung der Ambulanzen und ihrer langfristigen Finanzierung durch Land und Bund zu. BSW-Gesundheitsministerin Britta Müller fordert den Landtag auf, im nächsten Haushalt ausreichend Geld für die Kinderschutzambulanzen einzuplanen.
Und ich habe hier verstanden, dass es von allen gewollt ist. Deshalb bitte ich Sie, sich dann als Haushaltsgesetzgeber in die entsprechenden Haushaltsberatungen hier entsprechend einzubringen.
Und auch der Bund sei gefragt, so Müller. Beispielsweise beim Aufbau spezieller Kinderschutzhäuser. Denn die Ambulanzen seien nur ein erster Schritt.
Aus Potsdam war das Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Und wir bleiben in Brandenburg, schauen nach Lübbenau. Dort ist Halbzeit auf der Baustelle entlang der Bahnstrecke in Lübbenau. Seit 2023 baut die Deutsche Bahn hier den geplanten zweigleisigen Ausbau Richtung Cottbus. Bis 2027, also in 2 Jahren, soll alles fertig sein, liegt das Projekt im Plan. rbb24-Reporterin Aspasia Opitz hat nachgefragt.
Presslufthammer, Bagger und LKWs bestimmen das Bild auf der Großbaustelle in Lübbenau. Ein Mammutprojekt, aber auch ein Geduldsspiel für die Menschen vor Ort, sagt Lübbenaus Bürgermeister Helmut Wenzel.
Die mussten früher Geduld haben, an den Schranken zu stehen und müssen momentan noch mehr Geduld haben durch die vielen Sperrmaßnahmen und Umleitungen, die es in der Stadt gibt. Aber die Lübbenauer sind sehr aufgeschlossen hinsichtlich dieser komplexen, großen Bauvorhaben, weil sie sehen, was in ihrer Stadt passiert. Und sie nehmen es große, ohne großes Murren gerne hin.
Denn was hier entsteht, ist gut für die ganze Stadt, so der Bürgermeister. Ein zentraler Punkt des Bahnumbaus: Bahnübergänge werden ersetzt durch Brücken, eine Unterführung und eine neue Verkehrsführung. All das entsteht in den kommenden Monaten. Alles Vorarbeit für das zweite Gleis, so Bürgermeister Wenzel.
Mit dem zweiten Gleis Richtung Cottbus wird natürlich auch mehr Verkehr auf dem Gleisen fahren. Das ist eine große Lebensqualität, eine ganz moderne sein wird. Also es wird große Qualitätsvorteile geben für die Stadt.
Das Projekt ist lange geplant und teuer und zählt zu den größten Bauvorhaben der Region, sagt Steffen Kleinert vom Landesbetrieb Straßenwesen. Verständnis und Mitwirken der Bürger sei da besonders wichtig, so Kleinert.
Wir reden hier über insgesamt ca. 75 Millionen Euro und das ist eine große Baustelle, das kann man schon als Großprojekt bezeichnen. Wir brauchen also auch die Zustimmung der Kleingärtner, die hier sind, dass wir auch Lärm erzeugen auf der Baustelle, klar. Aber wir haben ein hohes Maß an Bürgerbeteiligung, wo wir auf sie zugehen und wo wir eben notwendige Maßnahmen auch nochmal einleiten.
Man sei gut im Zeitplan, sagt der Landesbetrieb. Und bis 2027 soll auch alles fertig sein. Dann sollen Züge öfter und schneller zwischen Cottbus und Lübbenau fahren. Und auch für Autofahrer heißt es dann, keine langen Wartezeiten mehr an Bahnübergängen durch Lübbenau.
Aus Lübbenau berichtete Aspasia Opitz.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Nadja Tenge und Silja Sodke. Sven Großdanow aus Sophiendorf in der Ostprignitz ruft auf der Weide nicht nur seine Pferde zu sich.
So, Mädels, komm mal ran, komm! Komm!
Sondern auch eine Gruppe beeindruckend großer schwarzer Auerochsen. Die waren in der Ostprignitz früher ausgestorben, aber seit vielen Jahren züchten Sven und Christiane Großdanow hier wieder Auerochsen. Christiane Großdanow lebt an den mächtigen und bedächtigen Tieren mit den langen Hörnern.
Dass sie so wild und natürlich sind, ursprünglich. Die stehen für mich für ein heiles Stück Natur. Die sind wunderbare Landschaftspfleger. Sie sind intelligent, die können ganzjährig draußen sein, die bekommen ordentliches Winterfell, dass die im Winter auch nicht frieren. Die haben kurzes Sommerfell, dass sie nicht schwitzen. Die haben eine vernünftige Hornung, mit denen sie noch ihre ganzen Rangordnungskämpfe vernünftig ausfechten können.
Vor 30 Jahren hat Christiane Großdanow begonnen, die seltene Rinderrasse in die Niedermoorlandschaft der Ostprignitz zu holen. Aufgewachsen ist die leidenschaftliche Züchterin in Berlin-Kreuzberg. Ihre Liebe zur Natur entdeckte sie als Kind über den Kontakt zu Pferden. Mit 18, kurz nach der Wende, zieht es sie in die Ostprignitz. Heute ist Christiane Großdanow eine Spezialistin für die Zucht und Haltung von seltenen Pferderassen und von Auerochsen. Längst ausgerottet, konnten die Auerochsen in den 1930er Jahren erfolgreich rückgezüchtet werden. Christiane Großdanow engagiert sich seit vielen Jahren für den Erhalt dieser Tiere.
Wir haben bundesweit, das ist eine Zahl von ungefähr vor 2-3 Jahren, insgesamt nur 230 Auerochsenhaltung.
Davon leben nur wenige in Brandenburg. Um Auerochsen zu halten, gibt es einige Voraussetzungen.
Ich brauche Fläche, weil sie ganzjährig draußen gehalten werden müssen. Sie sind für eine Stallhaltung definitiv nicht geeignet. Es sind Herdentiere, ich muss mindestens 3 Tiere haben. Und ich muss mir ein bisschen Mühe geben, die zu lesen und mit denen eine persönliche Bindung aufbauen.
Christiane und ihr Mann Sven ziehen mit ihren Tieren von Fläche zu Fläche. Außerdem sorgen die Dunghaufen der Auerochsen für den Erhalt der Artenvielfalt, etwa von Singvögeln, Fledermäusen, Eidechsen und Amphibien.
Durch die Tiere auf der Fläche habe ich ganz viele Insekten und Mikroorganismen in den Dunghaufen. Bis zu 260 Arten. Diese Arten sorgen dafür, dass die Stoffe wieder am Boden eingelagert werden und dass der Boden seine Filterfähigkeit überhaupt erfüllen kann. Habe ich keine Tiere auf der Fläche, fehlt diesen ganzen natürlichen Helfern die Nahrung. Und dann ist mein Boden tot.
Neben der Aufzucht von Urrindern und Pferden bieten sie auch auf ihrem Naturbauernhof Auenhorst Erlebnisausritte in die Natur an. Für Christiane bedeuten die Tiere alles.
Ich könnte mir ein Leben ohne das hier gar nicht vorstellen. Also das ist nicht mein Job oder meine Arbeit, das ist mein Leben. Ich kenne von meinen Tieren schon die Urgroßmütter und habe die Urgroßväter schon gehabt. Das hat was von Familie.
Und so bringen Christianes Auerochsen und ihre Pferde noch mehr Ursprung und wilde Natur in die ohnehin schon magische Landschaft der Ostprignitz.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.